Lied Nummer 2 können wir alle loben den Herrn, den mächtigen König. Wir singen die ersten drei Proben. Lied der zweiten Stunde. Und wir werden uns mit einigen Interessanten beschäftigen. Aber ich möchte natürlich mit einem biblischen Text beginnen. Und ich lese aus dem dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Sie sind euch bekannt, aber ich betone das noch einmal, was hier drinnen steht. Da werden wir aufgerufen von dem Petrus, der ja so einiges mitgemacht hat in seinem Leben, in der Verbundenheit mit Jesus und auch danach. Er schreibt, seid nüchtern und wachet. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widerstehet fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Herr Petrus schreibt hier interessante Zeilen. Und er hat die Gläubigen damals doch ermahnen wollen, nüchtern zu sein, das heißt klar zu sehen, was geschieht, und wachsam zu sein. Und das sollten wir auch in unserer Zeit heute beachten. Denn überall in der weiten Welt haben alle unsere Glaubensgeschwister mit so verschiedenen Problemen zu kämpfen. Das Thema unseres Beisammenseins heute ist ja, und das will ich jetzt gleich nennen, nicht eine ausgesprochene Wortverkündigung in dem Sinne, sondern ein Rückblick, ein Blick in unsere Zeit und vielleicht auch in die Zukunft. Das Thema lautet von der Adventbewegung zur Adventkirche. Ich gehöre zu denen, die inzwischen schon alt geworden sind.
Ich auch.
Aber ich gehöre zu denen, die einen Rückblick haben über nicht nur die Jahre meines Lebens, sondern auch darüber hinaus, möchte ich sagen, über die vergangenen 100 Jahre. Denn mein Vater ist Prediger geworden im Jahre 1907. Und er hat mir sehr viel erzählt aus der alten Zeit. Damals ging es ja in Deutschland mit der Adventbotschaft erst richtig los. Viele Gemeinden, die heutzutage ihre Feier von Jahrhunderten, von einem Jahrhundert bestehen haben, sind in jener Zeit ja erst gegründet worden. Einer der rührigsten war damals der Conradi gewesen. Der Conradi, der war Leiter hier in Europa, es war ja eine europäische Generalkonferenz gegründet worden, drüben in Amerika und dann hier in Europa und auch in Deutschland. Und meine Großväter von Vaterseite und von Mutterseite, die waren führende Leute schon um die Jahrhundertwende gewesen. Von meines Vaters Seite, der war in Berlin zu Hause. Mein Vater ist geboren in Tilsit. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das mal war. Ostpreußen natürlich.
In der Mähne.
Ja, genau. Und sie sind dann früh gezogen, hat eine Drechslerei gehabt, einen größeren Betrieb. Ist nach Berlin gezogen. Natürlich wieder, da hat er die Adventbotschaft gehört. Und war schon in jener Zeit einer der führenden Gemeindeältesten. Und der Vater, meine Mutter, der lebte in so einem kleinen Dörfchen Ofenden bei Göttingen. Er war so ein bisschen musikalisch veranlagt. Der Urgroßvater hatte einen großen Bauernhof. Dort in der Nähe vom Schloss vom Fürsten Metternich, er wohnte auch dort, in der Nähe von Göttingen. Aber der Urgroßvater, der sagte, also mein ältester Geborener, der ist so ein bisschen für Musik, der eignet sich nicht so für so einen Bauernhof. Und da hat er ihm bei Bovenden einen kleineren Hof, die mussten ja leben da, mussten was zum Essen haben, hat er ihm gekauft und dann war er auch ganz zufrieden und seine Kinder waren alle sehr musikalisch dann veranlagt. Und er war derjenige, der einen Prediger mit seinem Vortrag in Göttingen besucht hat, Ende des vorigen Jahrhunderts, 1898. Er war evangelisch reformiert in Bovenden und das hat ihn so gepackt, dass er sich von einem Prediger Wolfsgarten hieß, der, dass er sich entschieden hat zur Taufe und nicht nur er, sondern allmählich die ganze Familie. Und da wurde dann die Gemeinde in Göttingen gegründet. Er war auch wieder der erste Gemeindeälteste und ich habe 5 Onkels, außer meinem Vater. 5 Onkels und eine Tante, die sind alle nach Friedensau damals gewandert. Das war auch erst gegründet worden, 1899, und haben ihre Ausbildung da mitgemacht. Müssen ein bisschen Geld schon haben, damals, das kostete ja was, aber die sind alle hin. Und sind alle Prediger geworden. Ich habe also viele Onkels, die voll im Einsatz waren, so begeistert von der ganzen Sache. Ich habe eine Tante gehabt, die wurde damals, ja, wie nannte man sie in alter Zeit, Bibelarbeiterin. Und die hat einen Prediger geheiratet, der hieß Drangmeister. Und sie ging mit diesem, oder Drangmeister, waren sie verheiratet, in Afrika, als Missionarin. Noch in den Urwald ist sie leider gestorben beim ersten Kind, was er kriegte. Zweites gab es nicht mehr. Der Friedhof ist heute noch da und der Grabstein steht auch noch da. Das liegt also schon, 1810 war das, das liegt ja also 100 Jahre zurück. Einen anderen Onkel hatte ich, den Onkel Hansi, der heiratete Schwester meiner Mutter, der ging ins streng katholische Spanien nach Barcelona, war da Missionar und gründete adventistische Gemeinden. Das war damals üblich. Mein Vater, der war Assistent von dem Bruder Konradi damals, denn jeder Vorsteher in der alten Zeit hatte noch einen Gemeindebezirk, damit er nicht so nur in der Verwaltung da tätig war, einen Gemeindebezirk. Und der Bruder Konradi war viel unterwegs, dann brachte er noch einen zweiten Prediger, mein Vater fing gerade an. Es gab nur eine Gemeinde damals in Berlin und deswegen kannte er den Bruder Konradi und hat von ihm viel gelernt, denn der Bruder Konradi reist ja durch die Landschaft ab bis nach Russland, hat immer das Evangelium verkündigt. Die Tätigkeit der Prediger damals war etwas anders als heute. Der Prediger wurde geschickt, das ging meinem Vater genauso, in eine Stadt oder ein Städtchen. Da wurde ihm gesagt, du bleibst jetzt 3 oder 4 Jahre hier und dann hast du eine Gruppe oder eine Gemeinde gegründet und dann kommst du wieder in eine andere Stadt und dann kommt einer nach dir, der vielleicht eine andere Art hat und baut das. Ach so, sind damals die Gemeinden gegründet, war ja keine Adventsgemeinde. Solingen fing das schon vorher an, die haben den Sabbat schon dort gehalten, aber der Konradi sorgte dafür, so begann ja das Werk. Und es war auch eine schwere Arbeit. Sie hatten auch Zeltmission gemacht. Ein Zeltmeister und ein paar Helfer bauten ein Zelt am Rande der Stadt und luden die Leute ein. Und der Prediger hielt dann diese Zeltversammlung. Und der war auch derjenige, der dann da an diesem Ort blieb und die Leute unterrichtet hat. Musste ja doch, und dann getauft hat. Und so entstanden allmählich die Gemeinden. Das heißt also, die Prediger waren richtige Evangelisten im Sinne, wie es auch Jesus damals gesagt hat und wie der Apostel Paulus ja damals das auch in dieser Art gemacht hat. Also Punkt Nummer 1, öffentliche Verkündigung. Was haben die denn verkündigt? Die dreifache Engelsbotschaft. Die Zeit des Gerichtes ist gekommen. Damals waren ja noch die Kirchen noch relativ in guter Ordnung. Und aus einer Kirche auszutreten, damals, das war ein Problem. Da hat sich noch der Pfarrer drum gekümmert, ob evangelisch oder katholisch. Und als meine Großeltern aus der Gemeinde in Bovenden, da aus der Kirche ausgetreten sind, wurde das natürlich lauthals verkündigt. Sie sind in eine Sekte eingetreten. Sekte war natürlich alles, dachten die Leute, sind ganz sicher, haben auch die Schweinchen dann alle abgeschafft. Und meine Mutter, die noch in die Schule dann ging, da guckten die, was hast du denn auf deinem Brot? Was hatte die denn auf dem Brot? Kein Schweinespeck mehr, sondern die hatten ja im Friedensau, hatten die dann gleich gute Nährmittel, Nussbutter haben die da hergestellt und schickten als die Advent, an die Adventgläubigen dann die, und da hatten die Nussbutter, sagten dann die, ihre Kolleginnen da in der Klasse, was habt ihr denn auf dem Brot? Na, aber die sagt, das hat gut geschmeckt, also wir haben keine Schweinebraten. Das war eine Umstellung, die Leute da, die waren also ganz aggressiv geworden. Das ganze, der ganze Ort war ja eine Kirche. Und dann gab es die Nachbarorte, die waren wieder alle katholisch. Also so gemischt, wie das da heute ist, war das ja damals nicht. Und war es jetzt Adventgläubiger, dann war das eine Sache. Die mussten zu Fuß von Bovenden dann, kleinen Raum gemietet in Göttingen, da ließen sich am Rand taufen, da war noch eine Gemeinde gegründet mit 8 Gliedern, der Bruder Conradi hatte die Taufe gehabt in Hannover, die hatten ja kein Taufbecken da, in der Badeanstalt, und da mussten die zu jedem Gottesdienst von Boven, das sind 10 Kilometer, bis nach Göttingen zu Fuß gewandert, die hätten mit der Eisenbahn fahren können, aber die damals sagten, das Geld, was wir für die Eisenbahn hätten zahlen müssen, die haben wir ins Missionsgeld reingegeben. Da sind die hinmarschiert, haben wieder gesungen, Sommer und Winter, und dann 10 Kilometer wieder zurück. Wer macht das heute? Wir haben kein Auto gehabt dann. So Fuß marschiert. Und waren begeistert, das war so die Freudigkeit. Also jetzt haben wir Klarheit und Einblick in das Wort Gottes. Das haben die mit großer Freudigkeit studiert. Und das war auch die Aufgabe eigentlich des Predigers. In späterer Zeit wurde das genau umrissen, und da gehöre ich auch noch dazu, dann vor 60 Jahren war das genau dasselbe. Was war die Aufgabe des Predigers? Verkündigung öffentlich und in der Gemeinde des Evangeliums. Zweitens, Religionsunterricht musste jedem Kind, Prediger verantwortlich ab 12. Lebensjahr, von 12 bis 14, 15, musste jeder Prediger Religionsunterricht geben. Klein, gemein war schwierig, weil manche Leute waren ja nur zwei oder drei Kinder, du musstest das machen. Und dann Seelsorge natürlich. Was der Prediger nicht machen musste, habe ich auch noch erlebt, der hatte keinen Vorsitz im Ausschuss. Der nahm zwar teil daran und konnte auch gut beraten, hat auch eine Andacht gehalten, aber alles andere machten damals die Gemeindeglieder. Gemeindeälteste, der sagte dafür, was da so geschehen soll, einen Nagel einschlagen und Kleiderhaken und so, das macht direkt der Prediger, der kümmert sich auch nicht drum, sondern das machten dann die Gemeindehelfer. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass die Gemeindeglieder immer Interessierte gefunden haben für die öffentliche Arbeit. Jeder Prediger war verpflichtet, wenn ein Gemeindesaal vorhanden war, jede Woche, Sommer wie Winter, einen öffentlichen Vortrag zu halten. Habe ich als Bub noch mitgekriegt, der Bruder Gehl bei uns in Nürnberg, war Krieg, auf der Vortrag, nicht mehr abends, weil dann die Flieger darüber geflogen, Alarm gab, nachmittags um 17 Uhr. Obwohl es im Dritten Reich war, war die Weisung, jeder Prediger muss einmal die Woche einen öffentlichen Vortrag halten. Das haben die auch gemacht. Die Geschwister hin, da gab es ja die Kriegerwitwen schon, oder wo der Sohn gefallen war, die waren dann eingeladen, wurden auch getagt. Da konnte man nicht sagen, offiziell zum Teil nicht gestattet, aber da haben die sich nicht dran gehalten, wurde die Botschaft verkündigt. Und ich habe das so selbst mitgemacht, wie das so war, auch im Dritten Reich. Nicht nur, dass die Prediger verkündigt haben, sondern auch die Jugend. Da gab es ja noch Schriften. meine Dankschriften und Missionsschriften. Meine Schwester, die war ein bisschen älter als ich, ich war ja noch ein bisschen klein. Und dann waren die sonntags mit dem Fahrrad, sind die weggefahren auf die Dörfer, weiß ich noch. Durften sie also Genehmigung, wenn mehr als 10 Fahrräder unterwegs waren, durften sie 2 und 2 fahren. Musste einer der Führer sein, da vorne hat die Polizei erlaubt. Und war eine ganze Kolonne, die fuhren dann da und haben vormittags gesungen auf den Dörfern und die Schriften den Leuten angeboten. Nachmittags haben sie auf der Wiese da sich erholt, haben Brot mitgenommen da und gegessen und spielen. Und am Abend, das weiß ich als Bub noch, saßen die Sonntagabend mit im Vortrag drinnen, die ganze Jugend. Nicht, dass die Sorgen uns erholen, aber schon viel gemacht, dass man die Omas dahin. Das sind die drinnen gesessen im Vortrag. So kenne ich das als Buch, wie das gelaufen ist. Und alle waren begeistert und waren fröhlich dabei. Und ich muss wirklich sagen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir hatten allerdings in der Zeit des sogenannten Dritten Reiches kaum Verbindung mit Amerika. Es durften kaum Brüder von drüben nach hier, Deutschland, Adventisten, wollten hier nicht viel wissen. Und es sind auch von uns hier, wenn Konferenzen waren drüben, kaum Brüder rüber gelassen worden. Höchstens der Vorsteher der Division. Wir hatten also als Deutsche im Dritten Reich kaum Einfluss auf das, was da vor sich ging. Ich hatte den Vorteil, muss ich ehrlich sagen, dass ich alle Brüder, die früher eine Bedeutung hatten, ich als Bub mit 10, 11 Jahren habe immer gehört, wenn er gepredigt hat. Aus dem Weltfeld, er wusste was zu sagen und der hat immer gerne Torte gegessen. Und der bei uns war, Lothar, geh mal mit. Da war in der Nachbarschaft ein Kaffee. Hat er mich mitgenommen, schöne Torte kriegte ich zu Hause nie, aber bei dem Bruder Busch. Und da kenne ich die Leute sehr, sehr gut. Vom Menschlichen, muss ich sagen, waren alles geistig gesinnte Leute. Am Tisch, Negatives, wie wir es heute oft machen, schimpfen darum, was das alles war, gab es nicht. Nur positiv, menschlich nett, daher kenne ich die alle. Und weiß, wie das damals in unserer Gemeinschaft gelaufen ist. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann auch sagte, also, sowas, das möchte ich auch machen. Mein Vater war ein großer Mann, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, und er hatte eine tiefe, kräftige Stimme. Damals gab es ja noch kein Mikrofon. Und da waren große Säle bei Konferenzen. Jeder, der halbwegs laufen kann, der nahm an Konferenzen teil. Zum Teil brachten sie in der Wenn sie vom Lande kamen, die Kartoffeln mit und waren bei Geschwistern untergebracht und da wurde dann bescheiden gegessen und auch geschlafen, Kanapee oder auf einer Matratze oder wo. Nur, dass sie teilnehmen konnten an der Konferenz und da waren Riesensäle und da gab es kein Mikrofon, da musste einer sein, deswegen war mein Vater eingeladen, überall, der konnte kräftig reden. Also, und die Leute konnten auf der letzten Reihe hören, wenn alle, da verstanden die das gar nicht und haben sie immer Redner eingeladen, die Leute auch wirklich, und er war ein Mann, wie gesagt, dann so ein Halb-Berliner nachher, der damals viel mit der Eisenbahn ja gefahren ist, Auto hatte man ja da keins, und der sprach auch die Leute in der Eisenbahn so an. Wenn er im Abteil saß, musste weite Strecken fahren, und da saß auch einer drinnen, dann hat er angesprochen, und er kam auch immer auf, ein kräftiger Mann. Damals waren ja die Leute im Allgemeinen nicht so groß wie heute. Also da waren die so in meiner Größe noch kleiner und er war ein großer. Hat die Leute schon Respekt vor seinem Äußeren und dann hat er die gefragt. So kam auch Glaubenspunkte und was er da so von den Leuten hörte, das hat er auch in die Predigten eingebaut. Leute, die Geschwister hörten immer gut. Und wenn er Reisen machte und Gemeinden besuchte, dann reiste er immer schon Freitag Nachmittag ab und in der Gemeinde, wo er hinfuhr, später auch nach Thüringen und so, da war abends immer schon ein öffentlicher Vortrag. Sabbatvormittag wieder die Predigt, Sabbatnachmittag Gemeindestunde, Sonntag früh Ausschuss war er Teil, da wollte er sehen, was da los war. Sabbatnachmittag hat er Hausbesuche gemacht und bei dem Ältesten, abends war wieder ein öffentlicher Vortrag. Verkündigung. Das war Punkt Nummer 1 in der alten Zeit. Und ich habe das so mitgemacht und auch nach dem Krieg so erlebt. Bitte.
Ich bin neugierig zu erfahren, ob Sie schon damals an die Dreieinigkeit.
Nein, da komme ich ja noch hin. Ich bin jetzt auf besten Wege dazu. Ah. Also, und da hat mich das begeistert. Nach dem Kriege, eingeladen in Erlangen, in der großen Universitätsaula, waren viele Leute und hat die Botschaft verkündet. Da denke ich mal, das ist ja wunderbar. Das möchte ich auch machen. Ich habe mich entschieden, für die Gemeinde, muss ich euch ehrlich sagen, nicht gleich nach dem Religionsunterricht, die meisten nach dem Religionsunterricht, oh, ich muss ja nicht fassen, nach dem Religionsunterricht haben sich die meisten auch taufen lassen. Die meisten Kinder früher waren durch die Eltern sehr gut unterrichtet worden. War eine Freude mit ihnen, biblische Geschichten kannten sie ja, von der Kindersabbatschule, war gar kein Problem. Die ließen sich danach taufen. Ich habe langsam gemacht. Ich hatte zwei gute Freunde in Nürnberg damals, 1943, und mit denen, mit dem Friedrich und dem Robert, haben wir uns zusammengetan und haben den Prediger Gehl, und man nannte ihn Adventbeamter, der war so ein bisschen steif, war er, wohnte bei uns im Hause, aber wir haben uns bei einem, der wohnte irgendwo in Untermiete, beim Friedrich getroffen, dass wir so unverbindlich fragen konnten. Mein Vater, der hätte mir auch, wenn ich da was gefragt hätte, was ihm nicht gepasst hätte, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich bin lieber zu Fremden gegangen, da konnte man also auch naiv, konnte man Fragen stellen. Ein ganzes Jahr habe ich hier uns wiederholt, der Vater, wir haben Andacht zu Hause gemacht und ich habe die Predigten besucht, als kleiner Bub schon, musste ich artig drinnen sitzen neben meiner Mutter. Wenn ich ein bisschen rumgeguckt habe, merkte ich schon richtig einen Stoß. Also, so wie heute, dass die Juden da und da hinten sitzen oder irgendwo, musste artig im Gottesdienst. Wurde mir schon vorher eingebläut. Ich habe auch jedes Mal das gut überstanden, muss ich sagen. Und das hat mich erinnert. Aber da wollte ich mal gerne wissen, die einzelnen Dinge. Ein ganzes Jahr. Dann haben wir uns taufen lassen. 1944. Und war einer der letzten Taufen in unserer schönen Kapelle in Nürnberg, da fielen ja nachher die Pumpen drauf. Und dann hatte ich, meine Mutter wollte ja immer gerne, dass ich, oh, Prediger ist ein schweres Amt. Meine Mutter war nicht so dafür. Die kam ja aus dem Hannoverschen, das gehört ja Göttingen, Hannover, und die waren ein bisschen zurückhaltender und sagte, ah, es gibt da manchen Ärger, wenn es mit Menschen zu tun hat, es gibt ja immer Ärger, damals auch, aber es ging nicht um Glaubensdinge, sondern es ging eigentlich um Positionen, wollte dem als jemand Ältester werden und der Nächste wollte Häuser umgekehrt, er musste suchen, war im Ernennungsausschuss jetzt ein Dreivierteljahr und suchen, wen kann man denn da überhaupt finden, also wer macht das denn noch heute? Früher war der Anfang groß und da gab es manche Probleme, das wissen wir aber Glaubensdinge nicht. Da habe ich mich entschieden und denke, also ich will doch Prediger werden, das Evangelium verkündigen mit großer Freudigkeit und das bin ich dann auch geworden, nachdem die Marienhöhe eröffnet worden war, habe ich dann dort die Schule besucht, das Seminar. Aber jetzt ist in Amerika einiges schon passiert. Kriegten wir in Deutschland überhaupt nichts mit. Es war nicht immer so, hat ja der Bruder Neid, ein hochwertiger Professor, geschrieben, das ist ein neues Buch, könnt ihr alle lesen. Und er schreibt ja, die Adventpioniere, die würden heute in die Gemeinde gar nicht reingelassen werden. Dann habe ich das Buch gelesen. Und er schildert das auch, und zwar sehr von anderer Seite her, dass anfangs der 30er Jahre, im Jahr 1931, in einem Jahrbuch, gibt es ja heute noch, ein Jahrbuch für die ganze Welt, da stehen alle Prediger verzeichnet drinnen, wo sie Dienst tun, alle Vorsteher, alle Gemeinden sind da verzeichnet, sogar jedes Ausschussglied, früher war der Ausschuss klein. Der Vereinigungsausschuss hatte 7 Mitglieder und der Verbandsausschuss hatte auch 7 Mitglieder. Heute sind es 23 und hier sind 17, war früher alles reduziert. Auch die Beschäftigten im Büro. Ich als Kind, wir hatten eine Schatzmeistersekretärin, hatte der Vater. Und einen Sekretär, aber der war zugleich der Gemeindeprediger von Darmstadt, von Frankfurt Zentrum, das war der Bruder Eduard Meyer. Der Immanuel Meyer war später auf der Schule Lehrer gewesen und sein Vater, der war noch Prediger nebenbei. Das waren also 2,5 Leute, die eigentlich so tätig waren dort. Und wenn dann Rundschreiben waren, dann mussten wir als Kinder, wurden wir ins kleine Büro, das war ein Teil von der Wohnung, reingeholt und da mussten wir dann falten, wurde so bestimmte Maschine dadurch gedreht, vielfältig, kennt ihr gar nicht mehr. Und dann, kennst du noch, und dann mussten wir die falten und dann mussten wir einen Umschlag stecken, weiß ich heute noch, im Mittelrhein waren es 80 Umschläge und einen Stempel da drauf und dann mit der Zunge nicht, und da war so ein Roller da, mussten wir die Briefe machen. Da habe ich 2 Stunden nachmittags gehabt, also kam ich nicht dafür, gekriegt das alles, sagte Dankeschön und bin wieder abgezogen. Alles 4 Wochen. Heute haben sie im Büro 7 Leute beschäftigt. Was die machen, da gab es noch keine Maschinen wie heute, sondern die mussten noch Kopf rechnen. Die Schatzmeisterin hat sich mal verrechnet, die saß bis um 10 Uhr im Büro und musste immer wieder neu, gab es auch keine Rechenmaschine. Heute, da drückt man drauf, aber ich weiß nicht, warum die 7 Leute jetzt brauchen. Aber auf jeden Fall, das war halt damals etwas anders gewesen. Und in Amerika, da waren dann 4 Leute. 2 davon kenne ich auch persönlich. Die plötzlich ins Jahrbuch dafür sorgten, da war so eine kleine Glaubensdarstellung, dass auf einmal die Geschichte mit der Dreieinigkeit hereinkam. Und daraufhin waren die alten Prediger, die das so lasen, die waren ganz empört und haben sich damit auseinandergesetzt. Und einer davon, das schreibt der Bruder Knight, lese ich euch vor, der schrieb im Jahre 1940, das heißt also 9 Jahre später noch, ein Bruder Washburn, der hatte eine höhere Funktion, der schreibt in sein Heft die Trinity, also die Dreieinigkeit herausgegeben, diese abscheuliche Lehre, die von der römischen Papstkirche aus dem Heidentum übernommen wurde, versucht sich heimlich in die dritte Engelsbotschaft einzuschleichen. Sie ist der Bibel und den Aussagen des Geistes der Weissagung vollkommen fremd. Nichts dergleichen ist von Gott offenbart worden. Für diese abscheuliche heidnische Erfindung ist im ganzen freien Universum unseres heiligen Vaters im Himmel und seines Sohnes kein Platz. Habt ihr das gehört, was der geschrieben hat? Er war dann nicht der Einzige, sondern das haben doch andere sehr deutlich herausgestellt und radikal dagegen. Aber ich muss euch sagen, im Jahre 1942, aber es wurde 1944 rausgegeben, da wollten die wieder das prophetische Wort so mehr unter die Glaubensgeschwister in Amerika bringen. Und ihr kennt das Buch Daniel und Offenbarung von dem Bruder Uriah Smith. Wunderbares Werk, ist natürlich jetzt schon über 100 Jahre alt, hat sich inzwischen in der Politik viel mehr noch getan, aber der hat das wunderbar geschildert und ich will betonen, die Auslegung dieser prophetischen Bücher war keine Erfindung der Semitax-Adventisten, sondern das war ein Antwort. Der Luther, der wusste genau, im Buch der Offenbarung hinten, wer damit als Papst zu sehen war, das war nicht unsere Erläuterung gewesen, sondern der hat das übernommen, wunderbar zusammengetragen, die neuesten Erkenntnisse auch, und dann hat er dieses Buch oder die beiden Bände rausgegeben, Daniel und Offenbarung. Und jetzt kam ja auch die Idee in Amerika, das Buch, das ist interessant und prophetisches, und haben das neu aufgelegt. Nur, der Uriah Smith, der wollte mit den Trinitariern nichts zu tun haben. Er war also gegen die Dreifaltigkeitslehre. Und da haben die sein Buch rausgegeben und haben alles gestrichen, was gegen die Dreifaltigkeit geschrieben war von ihm. Ich habe mir das Buch gekauft, bitte.
Aber damals, der Bruder Smith war noch am Leben oder schon gestorben?
Der war schon gestorben. Der war schon gestorben. Sonst hätte er selbst rausgegeben. Also das war der Bruder Froome und der Bruder Anderson. Ich kenne die beiden, die waren Predigerversammlungen bei uns. Und ich kaufe das Buch in Englisch. Ich denke jetzt, wie ich mal sehen, wie der das in Englisch, Original, ich habe es ja in der deutschen Übersetzung. Und dann lese ich, ein Dutzend Mal in seiner Originalausführung, schreibt er ja über diese arianischen Mächte auch und gegen die katholische Kirche und was alles. Das haben die einfach gestrichen. Da habe ich gesagt, das ist doch Betrug. Dann hätten sie unter ihrem Namen das ausgegeben und hätten das, was ihnen gefallen hat, hätten sie ja zitieren können. Aber nein, das musste unter Raya Smith, aber gerade das Gegenteil von dem, was er sagt, ich habe das Buch noch zu Hause. Das haben die da dargeboten. Da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen erschüttert. Ich sage, was sind denn das für Verhältnisse da drüben? Und so kam das dann unter die Leute allmählich. Und nun muss ich natürlich dazu sagen, dass wir in Deutschland davon wenig mitgekriegt haben. Ich habe bei dem Bibelunterricht, der im ganzen Jahr gehalten wurde, von der Trinität überhaupt nichts gehört. Von der Gel überhaupt nichts. Und auf der Marienhöhe haben wir 2 Jahre studiert, intensiv, wer das Abitur hatte 2 Jahre, wer mittlere Reife hatte, muss 3 Jahre gehen und wer Volksschule hatte 4 Jahre. Wir hatten guten Bibellehrer. Das waren alles Leute, die aus der Praxis kamen, nämlich an den Bruder Dankschatz. Auch ein gebildeter Mann, öffentliche Vorträge gehalten und er war Bibellehrer. Und er hat uns eingeführt in die Praxis, wie man Bibelstunden und wie man öffentliche Vorträge hält. Und da kamen alle wichtigsten Glaubenspunkte, die wir nun haben, an die Reihe. Wiederkunft Jesu, Sabbatheiligung, himmlisches Heiligtum, die dreifache Engelsbotschaft natürlich und dann der Todesschlaf im Gegensatz zu der unsterblichen Seele da. Und das wurde alles sehr deutlich hineingetragen. Keine Rede von der Dreieinigkeit. Gar nicht mitgekriegt. Hier, wir haben ja noch einen Zeugen, der kennst du ja hier, den Kurt Uhlich, war mit mir auf der Schule, der hat doch keine Ahnung gehabt. Und dann traten wir in den Dienst, oh, da muss ich jetzt, ja, mit großer Freudigkeit, im Jahre 1960, das liegt jetzt also 10 Jahre zurück, und dann hatten wir im Jahre 1958 einen sogenannten Extension-Kurs. Da kamen Brüder vom theologischen Seminar. Diese Universität, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Sondern die kam vom theologischen Seminar. Da war der Archäologe, den kennt ihr ja hier, der war jetzt damals zu Besuch gewesen, Professor Horn. Und dann kam der Bruder Walter Schubert, der war Evangelist in Südamerika, hat mit den Katholischen zu tun gehabt. Und dann kam ein Dr. Walter. Und dann konnte man sich aussuchen, ich habe mal ausgesucht, Evangelisation natürlich, Archäologie und Adventgeschichte. Und der dieser Dr. Walter, habe ich nie vergessen, der hat uns das sehr schön erläutert, wie die Adventbewegung begann, in Amerika und anderen Ländern schon die Überlegungen dazu. Aber da war kein Wort von der Dreieinigkeit. 1958. Der Bruder Gmeling, der hat dann im Jahre, in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, hat er ein schönes Buch geschrieben, das heißt Christus, der Herr im Glauben und Leben der Siebentags-Adventisten. Ich habe das gar nicht so beachtet, weil ich denke, was da drin steht, das weiß ich alles. Jetzt lese ich das. Da ist kein Ton davon von der Lehre der Dreieinigkeit, sondern er schreibt sehr deutlich die Botschaft der drei Engel. Das ist das, was wir verkündigen müssen. Werden wir Kirche, schreibt er, da könnt ihr nachlesen, dann sind wir erstarrt und könnt ihr lesen, wertlos in der Kirche werden. Ja, jetzt denkt er schon dran. Das hat er in der Mitte der 60er Jahre hat er das verfasst. Und nun, am Ende der 60er Jahre, gab es ein erstes Gemeindehandbuch. Das soll für die Adventgläubigen der ganzen Welt gelten. Das wurde ins Deutsche übersetzt. Das war Ende der 60er Jahre, 1968. Und da steht zum ersten Mal was drinnen von Gott dem Vater und von Jesus, der wird auch als Gott bezeichnet, und von dem Heiligen Geist, was steht da drinnen? Naja, von uns Predigern, wir hatten auch mit öfters mitgekriegt auf der Schule, wenn wir das Gemeindebuch kann ich weiterlesen, glauben, denn der Gottesdienst in der alten Zeit war in allen Gemeinden gleich. Auch in Österreich, auch in der deutschen Schweiz. Wenn du hingefahren bist, der Ablauf des Gottesdienstes war überall gleich. Sabbatschule und dann die Predigt, die Lieder, Niederknien zum Gebet, war alles gleich. Heute, wenn du in die Gemeinden kommst, dann musst du dich erstmal erkundigen, wie machen wir das dort? Knie denn noch nieder vom stillen Gebet, und manche machen überhaupt kein stilles Gebet mehr und manche haben da richtige Bumsmusik dabei und alles, das hat sich alles verändert. Früher war da eine gewisse Ordnung, und ich muss sagen, als ich Bub war und auch noch Prediger, dann war die Sabbatschule eine richtige Schule gewesen. Und da kriegte jeder Bescheid, in welche Klasse er zu setzen sich hatte. In den großen Gemeinden waren ja immer so, wurden keine Stühle umgestellt, da waren immer so zwei Reihen, es waren so 8 bis 10 Geschwister, da wurde so ein kleines Schildchen dran gehängt, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Da war ein Klassenlehrer und der hatte auch ein Klassenbuch. Und da standen alle Namen drinnen und dahinter wurde dann, wer anwesend war, ein Haken gemacht und wer nicht anwesend war, ein Strichlein. So, und dann hat man das ganze Vierteljahr so gemacht und der Lehrer wechselte nicht ständig bei uns hier, sondern wir waren ein Vierteljahr, wie in der Schule, der musste ja so ein bisschen vertraut sein mit seinen, und dann hat man die Klassen so zusammengesetzt, dass da immer Leute drinnen waren, die viel redeten und so Leute, die immer stumm blieben. Also es waren keine stummen Klassen und keine belebten, sondern das wurde so verteilt. Aber der Prediger und der Älteste wussten genau, wer war in diesem Vierteljahr beim Gottesdienst und wer hat im Vierteljahr öfter gefehlt. Früher saßen auch der Älteste und der erste Diakon immer auf dem Podium. Kann man als Bub entsinnen, wir hatten einen, ich kenne den Namen, darf ich nicht sagen, kam saß der da oben, da schlummerte der. Den habe ich mir angeguckt. Der wachte erst auf, wenn das die Predigt zu Ende war. Und man hat das später abstellen wollen, weil manche müde wurden. Aber die saß nach oben und konnte genau gucken über die Gemeinde, wer fehlt und wer ist da. In der Regel hat jeder seinen Platz immer wieder. Ja, und jeder setzt immer die gleiche Reihe und musste ja an der Sabbatschule sitzen. Und da wusste der genau, dann hat man gleich gefragt, wer kommt denn da nicht, wer ist öfter weg? Dann musste der Älteste hin oder der Prediger. Abendmahl wurde gefeiert. Im Abendmahl sollte jedes Lied, was halbwegs laufen konnte, beim Abendmahl sein. Das war ein Bekenntnismahl. Es wurde rechtzeitig bekannt gegeben, wie bei uns auch. Dann sollte jedes Lied, was halbwegs laufen konnte, da sein. Und wer nicht da war, der wurde besucht. Bist du krank? Bist du auf Reisen gewesen? Und der Prediger war verpflichtet, bei den Kranken nachmittags das Abendmahl. Also ich habe bis zu 3, 4 Mal nachmittags das Abendmahl den Kranken gegeben. Auch ins Krankenhaus. Krankenhaus gab es immer so einen Raum da, die Pastoren machten das so ähnlich. Hat die Diakonin einen schönen weißen Stuck da auf so einen Tisch genommen, der hat da so ein kleines Gerät gehabt da. Wein reinkam, das Saft da und das Brot. Und dann hat man das Abendmahl den Leuten gegeben. Das ist heute, kümmert sich keiner, ob da bei einem Abendmahl jemand da ist oder nicht, interessiert kein Menschen mehr. Prediger musste auch jedes Jahr 1 bis 2 Mal alle Gemeindeglieder besuchen. Ob die gekommen sind oder nicht. Aber es war nicht der Gedanke, bist du krank oder gesund oder was hast du denn, sondern hast du denn nicht ein paar Bekannte in deiner Umgebung, die du einladen kannst. Lade dich doch mal zu dir ein, die Nachbarin, und dann sag mir das und dann komme ich da hin. Und dann kommt man ins. So kamen die Vortragsbesucher zusammen, denn jeder Prediger war verpflichtet, im Winterhalbjahr, ob er das konnte oder nicht, im Winterhalbjahr vom November bis zum Februar öffentliche Vortragsreihe zu halten. Jeder Prediger, das war früher die Verkündigung der Botschaft. Und jetzt verändert sich allmählich etwas. Also im Gemeindehandbuch wurde dann diese Dreieinigkeit erwähnt. Nur, ich hatte es in der Predigt mal angeführt, im Jahre 1979 hatten wir eine Predigerversammlung in dem schönen grünen Rahmen da, war ein schönes Heim da errichtet worden. Und da haben die Prediger alle vom Westdeutschen Verband damals beschlossen, wir lehnen einen Beitritt zur Allianz und zur ACK ab. Jeder Prediger, 1979, jeder Prediger wusste Bescheid. Ich habe noch die Unterlagen dazu, weil ich in der Predigt mal verwende. Allianz, so Gemeinschaft mit den anderen haben, die haben ja ganz andere Überlegungen. Und die Allianz noch, die Ökumene, der katholische Einfluss. Und abgelehnt. Aber jetzt ist was passiert. Im Jahre 1988, also knapp 10 Jahre später, da war in den Vereinigten Staaten auch eine Konferenz gewesen und da ist der Vater von dem jetzigen Bruder Wilson zum Präsidenten gewählt worden. Also er ist jetzt der Sohn von dem früheren Präsidenten der Generalkonferenz. Und der kam jetzt auf eine Idee. Er sagt, wir wollen doch alle Glaubensgrundsätze mal so etwas näher erläutern. Da hat er einen beauftragt und der war schon so natürlich in dieser Richtung, die da im Anfang der 30er Jahre begonnen hat. Und der hat dann dieses dicke Buch, 27, jetzt sind sie 28, vielleicht schon 29, 27 Fragen und Antworten rausgegeben. Und das wurde dann ins Deutsche übersetzt im Jahre 1996, also 88 in USA, 1996 in Deutsch. Da waren 113 Mitarbeiter beteiligt, aber nur 6 Deutsche dabei. Und da ist das rausgekommen, was wir jetzt in diesem dicken Buch haben und in der Einleitungsgeschichte eindeutig Gott, der Vater, Gott, Jesus Christus, Gott, der Heilige Geist. Viele Prediger in Deutschland waren ganz erstaunt und ganz erschüttert über diese Geschichte. Aber das war der Vater von dem jetzigen Präsidenten Wilson. Nur, es steht in der Einleitung, es ist kein offizielles Dokument. Das heißt, wir haben kein Glaubensbekenntnis. Glaubensbekenntnis ist für uns auch heute noch die Heilige Schrift. Wir haben kein Credo wie in der Kirche. Das heißt also, ihr müsst die Einleitung lesen zu diesem dicken Buch, weil manche losschmettern und sagen, alles was da drinnen steht, musst du beachten. Sondern es ist lediglich, steht in der Einleitung, dargestellt, was die Adventisten glauben. Und das war in erster Linie natürlich von denen in Amerika. Der Bruder Knight, der hat in seinem Buch einen interessanten Absatz geschrieben, in dem er niederlegte, ein intakter Adventismus wird sich immer auf die zentral wichtigen Themen seiner Botschaft konzentrieren. Seine Stabilität ist gefährdet, wenn wir Ideen in den Mittelpunkt stellen, zu denen die Bibel nicht eindeutig Stellung nimmt. Die Gemeinschaft muss immer daran denken, dass ein Gedanke, der in der Bibel nicht deutlich gelehrt wird, niemals zu einer Glaubenslehre gemacht werden darf. Ein interessanter Abschnitt, deswegen habe ich ihn euch vorgelesen. Der sagt also, Dreieinigkeitslehre ist ja ein katholisches Dogma. Der Katholik erkennt nur den als Christ an, der dieses römisch-katholische Dogma akzeptiert von der Dreieinigkeit. Nur der ist ein Christ. Der andere ist in ihrem Blick ein Ungläubiger. Und weil man ja nicht als ungläubig gelten wollte, hat man das mit einbezogen in unser Denken und praktisch in unsere Gemeindeordnung. Und das ist natürlich eine unglückliche Geschichte, denn dadurch kamen wir ja erst in die Allianz und kamen erst rein in die ACK. Würden wir dieses Dogma ablehnen, hätten die uns gar nicht aufgenommen. Wurde auch keine Gemeinde gefragt, sondern es wurde von unserer Obrigkeit bestimmt. Und ich sage euch, ich kenne die Konferenzen von früher, weil jedes 10. Gemeindeglied war delegiert gewesen. Bei 200 Gliedern, 20 Adventisten von der gleichen Gemeinde und je Gemeinde einer, es wären 21 gewesen. Jetzt kommen von so einer Gemeinde höchstens 2 oder 3 und wir suchen die noch aus von der Vereinigung, wer da passt und wer da nicht passt. Ist nicht mehr ganz in diesem Sinne unsere Gemeinschaft. Wir haben als Gemeinde praktisch überhaupt gar kein Recht und können nicht mehr mitreden. Wir müssen jetzt, weil wir ACK uns angliedern und weil wir auch in der anderen Gruppe drin sind, müssen wir in unseren Predigten vorsichtig sein. Das heißt also, wir dürfen, wenn wir Sabbats predigen, und es sind Fremde, Katholiken oder Evangelische in unserem Gottesdienst, sie durch unsere Predigt nicht innerlich erschüttern. Sondern wir müssen so predigen, dass die rausgehen und sagen, das hat uns gut gefallen. Früher hatte man klare Botschaft verkündigt. Und da saß dann mancher drin, der vielleicht einen Stoß kriegt, aber der hat sich das später überlegt und kam dann zur Erkenntnis, das ist doch das Richtige. Heute sollst du sehr deutlich darauf aufpassen. Man macht sogar den Vorschlag, die Offenbarung neu auszulegen. Dass möglichst nichts mehr drinnen vorkommt gegen die katholische Kirche und gegen den Papst. Der Luther hat das deutlich geschmettert und alle späteren genauso und wir ja auch. Wir haben keinen bösartig angegriffen, aber wir haben nur das biblische Wort verkündigt. Sollst du heute nicht mehr, man geht sogar so weit, dass man den großen Kampf umschreiben will und alles daraus entfernen möchte, was gegen die katholische Kirche und das Papsttum geschrieben ist. Deswegen ist ja mein Thema heute von unserer Adventbewegung, die sich da wirklich noch bewegt hat, zur Kirche, zur Adventkirche. Und das ist dann auch geschehen. Man ist auf einmal zur Freikirche geworden, ohne Zustimmung der Gemeinden. Ich würde keine Gewalt. Wie damit sagen, ums Jahr 1908 in Bayern wurde unsere Gemeinschaft vom damaligen Prinzregenten, der herrscht ja da, anerkannt als Kirche. Wir waren erst verfolgt worden, wurden einen Antrag gestellt, sonst waren wir überall eingetragene Vereine, aber in Bayern waren wir seit 1908 Kirche. Aber kein Adventgläubiger ist auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, Kirche der 7-Tags-Adventisten, und wir zeigen deutlich, wir gehören zur Gemeinschaft der 7-Tags-Adventisten. Aber jetzt will man sich angleichen an die anderen und man macht das auch ganz intensiv. Und jetzt sind wir ja Freikirche und ihr habt ja in der Schrift, die jetzt in der Gemeinde rausgegeben wird von dem Bruder Cordina, gehört, dass viele, steht extra da, viele Geschwister daran zweifeln, ob zwischen der Adventgemeinde bisher und der Adventkirche es überhaupt eine Identität gibt. Ob das überhaupt noch dasselbe ist. Und inzwischen ging natürlich die Geschichte noch weiter, denn dann kam noch so ein Blatt heraus, oder ganz Schriftum, Quo Vadis, das geht ja jetzt überall rum, von einer Einrichtung, weiß ich gar nicht, wer die bestellt hat, Beirat, weiß ich nicht, und der Präsident vom Beirat, das ist ja der Dr. Seder, und da werden einige gruselige Dinge erzählt, und da wird ja hingewiesen auf eine eventuell bevorstehende
Spaltung
zwischen den Liberalen, die so offen sind für alles, sich anpassen an die Kirchen, Ökumene, darauf warten, dass durch die Ökumene Frieden auf Erden kommt, und gegenüber den Fundamentalisten, das heißt, die auf dem Fundament des biblischen Textes stehen. Da redet er von der Spaltung. Gab es natürlich, es ist ja selbst viel hin und her und viele Schriften gehen darum und viele Briefe werden geschrieben. Aber dann kam das nächste dran, als in Amerika jetzt die Generalkonferenz stattgefunden hat und der neue Präsident gewählt wurde. Das ist der Sohn von dem, dem wir ja die 27 Fragen und Antworten dazu verdanken haben. Und der hat gemerkt, dass auch in Amerika unseren Schulen, Loma Linda besonders, das ist ja die Ausbildung für die Ärzte bei uns, die früher ins Missionsfeld geschickt wurden, hoch angesehene Institution in Amerika, anderen Schulen nun das in Frage gestellt wird, was für uns selbstverständlich ist, nämlich die Schöpfung in 6 Tagen. Dass jetzt die Meinung langsam einziger, die auch der Papst vertritt und andere anderen, die Naturwissenschaftler als Theorie verkündigen, dass alles nicht in 6 24-Stunden-Tagen vor sich gegangen ist, sondern in langen Zeiträumen, die anderen reden ja von Millionen und 100 Millionen Jahren, die sich alles von einer Urzelle aus allmählich entwickelt hat bis zum Homo sapiens, so gucken wir uns an. Und das sickert langsam ein in unsere Gemeinschaft. Und da hat er nun ganz kräftig sich geäußert und sagt, wir wollen bei der nächsten Konferenz in 5 Jahren festlegen, dass diese Tage, abends und morgens steht er sowieso schon drin, Jom, ist immer in dem Zusammenhang ein 24 Stunden, aber das soll in dieses Buch da mit 27 oder 28 Fragen und Antworten noch eingetragen werden, dass es sich hier um 24 Stunden Tage also handelt, dass Gott nicht Jahrmillionen geruht hat, Sabbat, sondern wie lange hat er geruht? Einen Tag aus Abend und Morgen. Und als da abgestimmt wurde, soll ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden, der das bearbeitet. In den nächsten 5 Jahren soll es vorgelegt werden. Da waren die meisten Delegierten aus Deutschland, die haben die gelbe Karte hoch und waren dagegen, nicht dafür. Die Überwiegenden waren dafür, aber die waren dagegen. Auch unser Vorsteher, der gehörte dazu. Und die glauben an eine theistische Evolution. Das heißt, Gott hat irgendwie mal mitgewirkt und alles andere hat sich allmählich entwickelt. Wir als 7-Tags-Adventisten, wir würden jetzt sagen, unmöglich, die gehörten in ihrer Funktion, was verabschiedet. Es gibt ein Buch, das heißt Working Policy, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Weisung für das ganze Weltfeld, für alle Prediger. Da steht ganz deutlich drinnen, wie sich jeder zu verhalten hat, eingesegnete Prediger, Praktikanten und so weiter, Hilfsprediger. Und da steht unter anderem auch drinnen, wenn ein Prediger nicht mehr die Adventbotschaft verkündigt und nicht mehr dazu steht, muss ihm die Beglaubigung entzogen werden. Das ist da drin. Nur die Frage bei uns, wer macht das denn jetzt? Das ist ja die Frage. Kommt der Präsident Wilson extra nach Deutschland? Glaube ich nicht. Der Divisionsvorsteher ist auch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe ihn noch nie gesehen, lebendig. Also der ist auch in der Schweiz. Und jetzt, wer würde das denn machen? Das ist unser Problem heute, unter dem wir stehen. Und da ist jetzt die Frage, wie geht das weiter? Und viele Geschwister sind jetzt sehr erschüttert. Diese Anrufe und jeder denkt, was wird denn da jetzt? Gibt es eine Spaltung? In Deutschland sind wir so schlecht dran, in anderen Ländern ist es nicht mehr so wie hier. Aber gerade in Deutschland. Das kam dadurch, dass die Leute studierten und Doktoren wurden und Professoren wurden und auf der Schule hohe oder tiefe Theologie unterrichtet wird. Und ich muss euch sagen, ich war hier vor 28 Jahren, war ich hier nach Darmstadt gekommen und da kriegte ich von der Marienhöhe, da war ja noch die Zonengrenze, von der Marienhöhe die Schüler runter, die Abitur hatten und 4 Jahre dort studiert hatten. Da muss ich ja sagen, die waren ja gar nicht in der Lage, eine Bibelstunde zu geben. Die Ausbildung ist praxisfern. Wir damals wurden genau instruiert, wie man öffentlichen Vortrag hält und wie wir dies und jenes machen. Ich kriege jetzt einen Anruf vor 3 Tagen, nee, gestern oder wann war das so? Vor 3 Tagen von einer Anneliese Müller, hieß sie, geborene Meier. Das war die Tochter, die Schwester von dem Immanuel Meier. Die Tochter von dem Eduard Meier, die ist noch lebendig. War ein kleines Mädchen, habe die nie gesehen. Ich war damals 3 Jahre, dann zog die nach München, die hat sich neulich mir gemeldet. Und da muss ich sagen, die erzählte mir, dass sie einen Prediger geheiratet hatte. Mein Vater hat ja bis 70 noch Dienst gemacht, in Wiesbaden noch, und Vorträge gehalten. Und da kriegte er ihren Mann beigeordnet. Mein Vater sagte ihm, in Mainz fängst du im Herbst mit Vorträgen an. Da ist der Satz in mir selbst vor Schreckheit umgefallen. Und er musste sich wochenlang hinsetzen und mehr studieren, dass der in Mainz Vorträge halten konnte. Das ist ein Heute. Heute dürfen wir niemand abwerben von Kirchen, die auch im ACK und in der Allianz sind. Wir dürfen keinen abwerben. Das heißt also, eine öffentliche Arbeit ist dadurch für uns gar nicht mehr möglich. Und jetzt muss man sich fragen, wir werden alle älter, eines Tages, wenn Jesus nicht vorher kommt, beerdigt, und dann wird der Kreis der Gliederzahl immer kleiner. Und was fehlt dann auf?
Das Geld.
Das sind die Probleme. Und deswegen ist mancher traurig. Tief erschüttert, was wird denn nun? Es gibt manche Leute, die ich angerufen habe, die der Meinung sind, oh, die richtige Erweckung, die kommt erst noch. Man muss ja auch sagen, da mache ich 5 Fragezeichen dahinter, sondern ich habe einen Bibeltext, den wollen wir noch lesen, wer eine Bibel dabei hat, und zwar im 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Oh, ich habe ja einen schönen Saft hier gekriegt, ich bedanke mich. Also, das ist jetzt 2. Timotheus und Kapitel 3, 1 bis 5, da finden wir Folgendes geschrieben. Augenblick, ich muss erst alles zusammensuchen hier, das fehlt das entsprechende Rednerpult, aber das habe ich auch so. So, 2. Timotheus Kapitel 3, in den Versen 1 bis 5. So, jetzt habe ich es gefunden und da lesen wir folgende Zeilen. Das sollst du aber wissen, schreibt der Paulus an seinen Mitarbeiter, den Jungen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hochfertig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuglos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die Gelüste mehr lieben als Gott. Die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Meide. Was sagt er in den letzten Tagen? Und er bestätigt das nochmal auf Seite, nächsten Seite, Kapitel 4. Und da lesen wir in den Versen 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, wonach ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Hat der Apostel Paulus in der damaligen Zeit geschrieben. Und wir erleben das doch heute. Was haben wir denn zu erwarten? Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir können keinen Termin angeben. Aber es sieht so aus, als ob das langsam anläuft und sich im Laufe der Zeit verstärken wird.
Das läuft nicht langsam, das läuft
schneller. Ja, schneller als wir denken, du hast recht. Und deswegen sollten wir eigentlich so niedergeschlagen gar nicht sein. Es ist mir traurig, dass die Botschaft nicht mehr verkündigt wird, wie es früher gewesen ist. Die Leute haben die Bibel, die können wir lesen, Stimme der Hoffnung, es gibt auch Sendungen, auch in feinen Ländern noch. Aber ihr seht, Lehrer werden sie suchen, nach denen ihnen die Ohren jücken, scheinbar gebildet und scheinbar klug und weise, menschlich gesehen. Aber da steht extra da drinnen, Also, die sollst du meiden. Jetzt leben wir in dieser Welt. Und deswegen sage ich immer wieder jedem Einzelnen, der mich anruft, es ist traurig, was auf Erden geschieht, da soll man sich nicht freuen darüber, aber wir sollen wissen, dass, wenn wir auf das Wort achten, das er uns vermittelt hat, teilhaben werden an denen, die errettet werden. Und das Unglück ist, dass auch auf unseren Schulen die höhere Bibelkritik von Bedeutung ist und dass man sich nicht mehr an den schlichten biblischen Text hält. Unser Vorsteher hier, der ist auch ganz fröhlich, wer hat denn 1. Mose Kapitel 1 die Verse geschrieben? Das hat sich Arne irgendwo wohl überlegt, schreibt der da in seinem Blatt auch da drin. Das muss sich irgendeiner überlegt haben. Woher wussten wir, dass das in 6 Tagen Gott Himmel so schildern die das? Für mich ist das Wort Gottes, Altes und Neues Testament. Das, was uns Gott übermittelt hat, und Jesus ist aufgefahren in den Himmel, wie die Jünger das gesehen und erlebt haben, und so wird er wiederkommen. Und deswegen wollen wir uns nicht erschüttern lassen, wollen wir so einen Überblick gegeben haben über die Zeit von der Adventbewegung, wo sich alles bewegt hat, zur Kirche wieder, wo das Mehling sagt, und dann sind wir erstarrt. Und die Frage ist, wie soll es weitergehen? Jeder Einzelne heute muss sich selbst mit dem Wort Gottes beschäftigen und sich vorbereiten, dass, wenn die Zeit dann noch turbulenter wird, er standhaft und fest bleiben kann. Und die Herrlichkeit Gottes zu erleben, wenn Jesus wiederkommt, auch in Macht und in Kraft, und wir einmal teilhaben dürfen an dem Reich der Ewigkeit. Deswegen schreibt der Petrus, seid nüchtern und seid wachsam. Amen.
Amen.